Danny Popp von der Universität in Ulm und ich erzähle euch praktisch noch mehr über Bitcoin wie vorhin. Naja, wie ist denn das? Also Bitcoin ist so eine Währung, so eine rein digitale, und das ist jetzt natürlich nicht einfach so entstanden, sondern da gab es natürlich ganz viel Forschung schon davor zu digitalen Währungen. Das geht zurück hier bis 83. Blind Signatures for Untraceable Payments von Chaum, und er hat ja auch praktisch blinde Signaturen erfunden, falls das jemand von euch kennt. Und später, 1990, hat er noch ein Paper geschrieben, Untraceable Electronic Cash hieß das. Und das waren eigentlich so die Anfänge von digitalen Währungen überhaupt. Und der hat sich auch überlegt, wie man die anonym macht. Und die Idee daran war eben meistens, man hat trotzdem noch so eine zentrale Bank und jeder vertraut der Bank. Und es gibt irgendwie so Dateien und die haben Seriennummern, sagen wir mal. Aber die Bank kennt nicht unbedingt die Seriennummern. Und dann kann man praktisch mit denen diese Dateien tauschen. Das ist so, wie wenn man sich Geld zahlt. Und am Ende kommt es halt wieder zur Bank und dann sagt er, ja, okay, das ist jetzt tatsächlich gültiges Geld. Und der Chaum hat auch ein oder zwei Firmen gegründet, DigiCash und eCash. Aber die sind dann, glaube ich, pleite gegangen und es hat sich nie wirklich durchgesetzt. Und dann 2009 kam halt plötzlich dieser Satoshi Nakamoto. Und das war keine akademische Veröffentlichung, was der hatte, sondern er hat das Paper einfach auf eine Mailingliste geschrieben und hat gesagt, hier, ich habe noch Software dazu gebaut und das funktioniert und nutzt es einfach. Und das hat sich dann seltsamerweise durchgesetzt und die Leute haben das installiert und haben bei sich eben dieses Bitcoin eben angefangen zu minen. Ja, dieses Bitcoin, das besteht eigentlich aus drei Teilen, mehr oder weniger. Der erste Teil und der langweiligste mit am wenigsten Innovation, das ist einfach dieses Peer-to-Peer-Kommunikationsprotokoll. Und da ist halt festgesetzt, also man hat verschiedene Knoten, wie reden die jetzt miteinander? Wenn ich jetzt neu in dieses Netzwerk reingehe, wie finde ich dann andere Knoten, die mit mir reden wollen? Auch dieses ganze Routing, wie werden Nachrichten darin ausgetauscht? Und das war eigentlich davor schon alles bekannt, wie sowas funktioniert, und das ist eigentlich keine Innovation. Der nächste Teil ist diese Blockchain, das wurde vorher schon angesprochen. Das ist einfach eine öffentliche Liste von allen Transaktionen darin. Und das ist eben auch eine von diesen Neuerungen bei Bitcoin, dass nicht mehr, also man hat nicht mehr das Geld und versucht dann das Geld irgendwie kryptografisch zu sichern, sondern man merkt sich eigentlich nur noch die Transaktionen. Und naja, dann gibt es eben noch diesen Proof of Work, das ist eben ein Verfahren, wie man neue Blöcke erzeugen kann in dieser Blockchain. Und warum sollten wir es überhaupt machen? Naja, es gibt so ein Mining Reward dafür. Also man wird belohnt dafür, dass ich an diesem Netzwerk teilnehme. Und naja, der dritte Teil von Bitcoin, das sind eben Transaktionen und Skripte. Das sind eigentlich diese Überweisungen. Also das hatten wir vorher, so eine Transaktion, die hat Input und Output. Und eins von dem Output ist das Wechselgeld und das andere ist das, was ich dann eben pizza.de oder sowas. Und die in Bitcoin, die haben sich dann noch mehr überlegt. Und eigentlich ist das so eine ganze Programmiersprache. Und in vielen von diesen Bitcoin-Derivaten wurde es erweitert, dass die praktisch, zum Beispiel Ethereum macht da beliebige Berechnungen drauf. Naja, jetzt haben wir eben irgendwie so eine kryptografische Währung. Was ist denn da ein typischer Angriff? Ja, das ist einfach so eine Datei, die ich da habe. Also kann ich einfach das Geld, also die Datei kopieren und dann sage ich, hier, du da vorne, ich gebe dir jetzt da, ich zahle dir, ich kaufe eine Pizza von dir oder sowas. Und ich nehme die gleiche Datei und kaufe mir bei irgendjemand da hinten irgendwas anderes. Und dadurch, dass es eben eine Datei ist, kann ich das ja einfach kopieren, wie ich will, und es fällt nicht auf. Und das heißt eben der Double Spending Angriff, und das ist ein so ein Hauptproblem von digitalen Währungen. Und Bitcoin hat das eben gelöst, dass wir alle jetzt abstimmen und wir sagen dann, ja, diese Transaktion hier, die ist irgendwie gültig, also die war davor, und dann schreiben wir das auf. Wir haben dann irgendwie so eine Tafel und da schreiben wir dann alle Transaktionen einfach auf. Und wenn ich das Geld dann nochmal ausgehe, dann guckt er in diese Tafel und schaut sich an und sieht, ah nee, das geht gar nicht, du hast das hier davor schon mal ausgegeben. Und naja, diese Tafel, wo wir alles aufschreiben, das ist eigentlich dann die Blockchain. Und wir brauchen eben irgend so ein Konsensprotokoll noch, das uns eben erlaubt abzustimmen. Dass wir eben sagen, ja, das ist jetzt wirklich praktisch ein globaler, gültiger Zustand der Welt. Und wichtig ist natürlich auch, dass Dinge, die auf dieser Tafel stehen an Transaktionen, dass man die im Nachhinein nicht mehr verändern kann. Also es ist wirklich append only, ich kann unten was hinschreiben, aber ich kann nicht oben was, eine Transaktion, die schon ausgegeben wurde, die irgendwie verändern und sagen, nö, habe ich gar nicht ausgegeben. Naja, und wenn wir jetzt da irgendwie wählen, was jetzt die gültige Version davon ist, kann man sich überlegen, naja, ich mache mir einfach hier ganz, ganz viele Identitäten, weil bei Bitcoin ist es einfach nur ein privater und ein öffentlicher Schlüssel, also ein Schlüsselpaar. Und dann kann ich mir ganz schnell ganz viele machen und dann habe ich irgendwie plötzlich so 100 Identitäten und mit denen wähle ich dann ab, mit denen stimme ich ab. Und dann kann ich die Blockchain, könnte ich die Blockchain manipulieren. Also das ist diese Sybil Attack. Und da haben sie sich auch was überlegt. Und zwar, dass man die Identität an eine knappe Ressource bindet. Also das ist was, das kann man da sehr häufig machen. Da habe ich auch ein schönes Beispiel gefunden. Nämlich S-Mein-Zertifikate. Und zwar habe ich mal in Kaiserslautern studiert und wollte ein S-Mein-Zertifikat haben vom Rechenzentrum. Also das ist ein Zertifikat, mit dem man E-Mails verschlüsseln kann. Und dann bin ich dahin zum Rechenzentrum, hat gesagt, hier, ich hätte gern ein Zertifikat. Und haben die gesagt, ja, okay, zeig uns doch mal deinen Personalausweis. Und da musste ich den Personalausweis zeigen und müsste irgendwas unterschreiben und viele Formulare ausfüllen. Und haben die mir irgendwann dieses Zertifikat gegeben. Und wenn ich jetzt nochmal hingekommen wäre und gesagt hätte, ja, ich will erstmal ein Zertifikat, dann hätte ich nochmal den Personalausweis zeigen müssen und dann hätten die gesagt, ja, das kommt mir bekannt vor, du kriegst nicht eins, du hattest schon eins. Und in dem Fall ist es, dass diese knappe Ressource einfach mein Personalausweis ist, weil ich habe da nur einen davon. Und deswegen kriege ich auch nur ein S-MIME-Zertifikat von meinem Rechenzentrum. Und ich habe es nicht ausprobiert bei verschiedenen Rechenzentren, aber vermutlich könnte man eben da vielleicht noch ein anderes bekommen oder so. Ja, und Bitcoin macht das so ähnlich. Da habe ich jetzt noch so einen kleinen Exkurs über Hash-Funktionen. Und zwar haben wir irgend so eine Funktion, H von 0, 1 Bullet bis S. Wobei dieses 0, 1 Bullet, das sind eben beliebig lange Strings, also beliebig lange endliche Strings. Und S ist eben eine endliche Menge. Und das heißt Hash-Funktion, wenn diese drei Eigenschaften gelten. Naja, was heißt denn das? Das ist sowas wie eine mathematische Einbahnstraße, könnte man sagen. Also hier dieses erste, das heißt einfach, ich kann es in die eine Richtung total einfach ausrechnen. Und dieses zweite heißt, ja, ich habe jetzt hier ein S aus diesem Hintern und ich finde nichts praktisch in dem davor. Also ich kann in die Richtung einfach rechnen, aber in die Richtung nur ganz schwierig. Und naja, dieses einfach und schwer, das kann man noch quantifizieren. Und die dritte Eigenschaft, das ist ganz schwierig, zwei unterschiedliche X, also aus dem hier zu finden, die abgebildet auf das gleiche S ergeben. Also das ist noch eine Kollisionsresistenz. Natürlich existieren die, weil diese Menge hier unendlich groß ist und die hier endlich, aber es soll halt ganz schwierig sein, die zu finden. Also man kann sich es wirklich vorstellen wie eine Einbahnstraße einfach. Und was macht jetzt Bitcoin? Naja, die haben eben diesen Proof of Work, wo die sagen, wir nehmen jetzt Rechenleistung als knappe Ressource, weil jeder hat vielleicht einen Computer oder zwei oder vielleicht vier oder sowas, aber er hat eben nicht beliebig viel. Und die Idee ist, naja, dieses Umkehren von der Hash-Funktion, das ist ganz schwierig. Also nehmen wir doch einfach das hier. Also die Aufgabe ist eben, man muss da eine Nonce finden, sodass der Hash von der Nonce und diesem vorherigen Block in der Blockchain kleiner ist als irgendein Schwierigkeitsparameter. Und dieser Schwierigkeitsparameter, naja, da wählen die ab und zu, dass es nicht zu schwierig wird und auch nicht zu einfach. Und genau genommen ist es eben so, dass ein Block alle 10 Minuten dazukommt. Weil, naja, wenn es irgendwie, also in diesem Paper von dem Nakamoto, da hat er das doch so versucht zu erklären und er sagt halt, ja, wenn das jetzt wesentlich mehr wäre, dann kann es sein, dass die nicht alle die Blöcke sehen und dass dann zu schnell neue kommen. Und wenn es zu langsam ist, naja, das ist auch irgendwie schlecht, weil dann kann ich nicht schnell genug irgendwie Überweisungen machen. Ja, hier habe ich nochmal ein Bild dazu. Also wir haben eben da hinten die Blöcke BI-2, BI-1 und die Blockchain, die wächst jetzt nach hier weiter, aber die Referenzen sind jeweils auf den vorherigen Block, also dieser Hash von dem vorherigen Block ist dann drin und dann ist noch die Nonce in jedem Block drin, die dann gehasht mit dem Block davor kleiner ist als der Schwierigkeitsparameter. Und natürlich eben diese ganzen Transaktionen, das sind dieses TX hier. Und damit habe ich eben, dass ich nur hinten neue Sachen hinmachen kann, weil, naja, sonst müsste ich eben diese Hash-Rätsel praktisch lösen und dann noch ganz viele von diesen Hashes invertieren. Ja, es gibt da natürlich auch ziemlich viel Kritik daran. Also einerseits ist das eben völlige Umweltverschmutzung, weil wir verbrennen da irgendwelche Rechenressourcen und eigentlich nur um so ein Konsensprotokoll zu haben und irgendwie abzustimmen. Und das ist eigentlich völliger Blödsinn und wir brauchen nur irgendwie Strom und lassen Computer laufen und eigentlich bringt das ja gar nichts. Und früher war das auch so, also es hieß One CPU, One Vote, dass eben jeder Computer eine Stimme hat, wenn er da abstimmt. Und das gilt schon ganz lang nicht mehr, weil die Leute haben dann angefangen, eben das auf Grafikkarten rechnen zu lassen und da eben diese Hash-Rätsel zu lösen. Und jetzt inzwischen gibt's auch ASICs, also es sind so spezielle Schaltkreise, die genau dafür gebaut sind, das zu machen. Und naja, mit so normalen Computern heute, da kriegt man gar keine Blöcke mehr und das funktioniert einfach nicht. Sondern man braucht dann schon irgendwie diese Mining-Hardware. Und die andere Kritik ist eben, es findet nicht wirklich eine Wertschöpfung darin statt. Also es ist einfach irgendwie Rechenkraft, die verbrannt wird. Und deswegen ist eben auch die Volatilität davon ziemlich hoch, weil kein Basiswert in diesem Bitcoin ist. Ja, und jetzt ist halt die Frage, können wir das nicht irgendwie besser machen? Gibt es nicht irgendwie einen sinnvollen Proof of Work, der irgendwie noch irgendwie Nebeneffekte für die Gesellschaft hat oder sowas? Und naja, da gibt es einmal diesen Proof of Stake, das machen die in Peercoin, heißt das. Also, was war denn die Idee an diesem Proof of Work? Ja, wir brauchen irgendeine knappe Ressource, um eben zu verhindern, dass die Leute sich beliebig viele Identitäten machen. Und bei Peercoin, der sagt, ja, knappe Ressource, ja, wir wollen jetzt hier irgendwie eine Währung machen. Und eigentlich sind ja die Währungseinheiten, also diese Münzen, die sind ja selber irgendwie eine knappe Ressource, also nehmen wir doch einfach die hier. Und naja, da ist eben die Idee, man kann nur den neuen Block praktisch erzeugen, wenn der Hash von dem vorherigen Block und meine Address, also meine Kontonummer und ein Zeitstempel, kleiner ist als wie viel Geld ich momentan habe, geteilt durch einen Schwierigkeitsparameter. Also wenn ich jetzt viel Geld habe, ich mache das hier mal wieder weg, wenn ich jetzt hier viel Geld habe, dann ist das besonders groß und dann wird es für mich einfacher, neue Blöcke zu minen. Und naja, wenn ich eben wenig Geld habe, dann ist es schwieriger für mich, neue Blöcke zu minen. Und insbesondere habe ich hier auch noch diese Adresse und diese Balance, die gehört natürlich zu der Adresse hier. Das heißt, ich kann mir auch nicht direkt am Anfang ganz viele Adressen machen, weil dadurch wird meine Balance kleiner und dann wird es für mich auch nicht einfacher abzustimmen. Und der Vorteil daran, der wäre eben, wir müssen nicht so viel Energie reinstecken. Wir müssen nicht die ganze Zeit irgendwie Nonces zufällig durchprobieren, bis wir gute gefunden haben. Sondern, naja, ich schaue einfach da ab und zu drauf und entweder ich kann jetzt halt abstimmen und kann dann diesen neuen Block erzeugen oder halt nicht. Und das mache ich ab und zu mit verschiedenen Timestamps, ja. Und eine andere Idee, das wäre, wir machen ein Proof of Retrievability. Und zwar haben wir dann nicht mehr Rechenkraft als knappe Ressource, sondern eben Speicher. Und dann machen wir eben einen Beweis, dass ein Knoten irgendwie bestimmte Dateien speichert. Und das ist jetzt schwierig vorzustellen, deswegen habe ich ein Beispiel gemacht. Naja, wir haben irgendwie einen Client. Wir haben einen Client und einen Server. Und der Client, der hat jetzt eine Datei, die heißt irgendwie Client D, nenne ich die mal. Und er speichert die bei einem Server. Und wie macht er das? Naja, er teilt die auf in D1 und D2 und D3 und D4. Das sind irgendwie Blöcke von der Datei. Und die lädt er dann hoch zu dem Server. Und dann macht er hier diesen Merkle-Hash-Tree. Das sieht eigentlich schwierig aus, aber es ist ganz einfach. Also hier mit diesen Zahlen, die sind vielleicht nicht so gut gewählt von mir. Die Idee ist, ich habe hier irgend so einen Datenblock. Und hier merke ich mir einfach den Hash von dem Datenblock. Also hier ist das der Hash von dem D4. Und hier habe ich einfach den Hash von dem D3. Und hier oben, naja, da konkateniere ich den hier und den hier, also ich klebe die hier zusammen und ich hash das Ganze. Und naja, dann mache ich, klebe ich die beiden hier zusammen und hash das Ganze. Das habe ich dann diesen H0. Und der Client, der merkt sich nur oben den H0. Und naja, das D, also D1 bis D4, die lädt ja einfach hoch zum Server und der Server, der merkt sich diesen ganzen Baum. Und jetzt sagt der Client zum Server, ja, beweis mir mal, dass du die Datei speicherst. Und was könnte man da machen? Naja, einerseits könnte er D1 bis D4 einfach dem erzählen und dann könnte er selber diesen Baum ausrechnen. Aber naja, ich muss dann ganz viele Blöcke übertragen. Das heißt, der Client, der macht was Intelligenteres. Der wählt irgendwie da eins von diesen Blöcken zufällig und der sagt dann so, ja, beweis mir doch mal, dass du diesen D3 speicherst, den dritten Block. Und dann macht der Server Folgendes. Er sendet dem D3 und den Hash von D4 und diese Geschichte hier, was eben der Hash von den beiden Blöcken konkateniert ist. Und das sieht jetzt beliebig aus, aber es ist von mir natürlich ganz gut gewählt. Und zwar, also der Client speichert sich ja den H0. Und insbesondere kann der jetzt hier den Baum hochrechnen. Also er hat D3, das heißt, er kann hier den Hash von D3 berechnen. Und jetzt hat er die beiden, also H5 und H6, das heißt, er kann sich diesen H2 berechnen, indem er die auch einfach hintereinander klebt und hasht. Ja, und oben natürlich das gleiche Spiel und dann hat er ein H0. Und jetzt vergleicht er einfach dieses berechnete H0 mit dem, was er selber bei sich gespeichert hat. Und wenn das stimmt, dann hat der Server wahrscheinlich die Datei gespeichert. Weil, naja, wenn er die nicht gespeichert hätte, dann hätte der Server irgendwie ganz viel Rechenkraft haben müssen, dass er die Hashes eben vollständig invertieren kann und diesen Baum sich irgendwie erfinden, so dass es passt. Weil, naja, dieser Baum, das ist eben nach oben immer gehasht. Ein Hash, habe ich gesagt, war sowas wie eine Einbahnstraße. Das heißt, wenn ich die hier unten habe, dann komme ich ganz einfach nach oben. Aber wenn ich irgendwie oben bin, ist es ganz schwierig, nach unten zu rechnen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so, wie man das verwenden will, sondern da gibt es bessere. Und zwar hätten wir gern so ein Proof of Retrievability, der öffentlich verifizierbar ist. Also momentan mussten wir uns diesen obersten Wurzelknoten merken, dass wir sagen können, ja, der Beweis, der funktioniert. Und naja, das wollen wir vielleicht in so einem Peer-to-Peer-Netzwerk nicht, weil dann merkt sich da jeder irgendwie diese Wurzeln, sondern wir wollen das irgendwie besser haben. Und die andere Idee ist, dass wir diesen Beweis, der soll nicht, also die Größe von dem Beweis soll nicht abhängig sein von der Größe von der Datei. Also hier hatten wir eben D3, H6 und H1. Und wenn ich mehr Blöcke hätte, würde es ja noch größer werden. Ja, aber da haben sich schon Leute, die mehr Ahnung davon haben wie ich, Gedanken gemacht, also Shaham und Waters. Und die haben eben genau so ein Proof of Retrievability gefunden. Und naja, die nächste Frage ist, über welche Dateien wollen wir jetzt eigentlich das beweisen, dass die irgendwie gespeichert sind? Und eine Idee ist eben, wir nehmen eine statische Datei und beweisen halt, also wir haben eine globale statische Datei in dem gesamten Netzwerk. Also wir hatten vor 2 Tagen diese Diskussion mit der Bibliothek von Alexandrien, wie man die vielleicht irgendwie schützen könnte. Und das war auch für dieses Permacoin eine der Ideen. Also wir haben irgendwie eine große kulturell wichtige Datei oder so und die integrieren wir jetzt einfach ins Währungssystem rein, dass wir eben immer beweisen müssen, dass die gespeichert ist. Und das ist eben dann ein Schutz der Integrität auch, dass die Datei nicht verloren geht und nicht verändert wird. Naja, und Permacoin hat eben das gemacht. Zumindest haben sie ein Paper darüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie es auch wirklich implementiert haben. Und eine andere Idee ist, wir nehmen nicht eine globale, große, statische Datei, die man überhaupt nicht mehr verändern kann, sondern eigentlich wollen wir ja sowas wie ein Dropbox oder sowas vielleicht haben, also dass man so Dateien speichern kann und man zahlt dann so ein bisschen dafür, dass man Dateien speichert und man kann sie auch wieder runterladen und vielleicht wollen wir auch sowas haben. Und das haben sich die Leute von Filecoin überlegt. Und naja, wie funktioniert Filecoin? Die haben ein Proof of Work und ein Proof of Retrievability. Das ist mir persönlich nicht ganz klar. Also ich habe das Paper von denen gelesen und ich finde, die bräuchten nur einen davon, aber die haben irgendwie als Designentscheidung trotzdem beides genommen. Und sie haben einfach gesagt, ja, diese Transaktion, das ist ja nicht nur, ich überweise jemand Geld, sondern ich überlege mir einfach 2 neue. Und die eine, die ich put, Damit kann ich eine Datei hochladen und die andere, die heißt get, da kann ich eine Datei wieder runterladen. Und diese Files, die werden dann nicht in der Blockchain selber gespeichert, also nicht auf diese Tafel draufgeschrieben, weil sonst würde die relativ schnell groß werden, sondern die werden dann nur referenziert. Und die Datei selber wird dann eben lokal irgendwo gespeichert. Und dann hatten die noch, dass alle referenzierten Dateien in den Blöcken, die werden jedes Mal gebroadcastet. Das heißt, dass die einfach so ins Netzwerk reingeschrien werden und jeder muss das praktisch hören. Und die Idee daran war, dass bei dieser GET-Transaktion, da sage ich einfach GET und dann die praktisch die Referenz auf die Datei. Und durch diesen Broadcast kommt dann eben derjenige, der diese GET-Transaktion gemacht hat, kommt dann auch wieder zu seiner Datei. Und die andere Idee war, naja, was passiert, wenn ich eine seltene Datei habe, die niemand anders hat? Die würde ich natürlich nicht mit euch teilen, weil dann könnt ihr ja die gleichen Blöcke meinen wie ich, sondern ich behalte die Datei natürlich und gebe sie niemandem her, weil ich dadurch eben, ja, ich kann dadurch neue Blöcke erzeugen und habe dadurch dann diesen Mining Reward. Und deswegen haben die halt gesagt, ja, wir müssen halt gebroadcastet werden. Und jetzt haben wir halt große Dateien und kleine Dateien und die sollten vielleicht verschieden teuer sein. Also dieser Mining Reward, also die praktisch der Reward dafür, dass man die Datei speichert, der sollte abhängig sein von der Datei. Und da haben sie sich Folgendes überlegt. Ganz am Anfang in der Put-Transaktion, da gibt man ihm praktisch so einen Betrag mit. Zum Beispiel, in dem Fall sind es, also bei dieser Steilen sind es, glaube ich, einfach 80 Filecoins dann. Und dann sagt man, ja, pro Beweis, der jetzt da drüber gemacht wird, dass die Datei gespeichert ist, sinkt es um 0,2 Filecoin. Und dann sieht man, naja, nach 40 Beweisen ist kein Wert mehr in der Datei und dann kann man die löschen. Und dadurch sparen die sich ihre Delete-Transaktion, weil irgendwann gibt's eben keinen, irgendwann haben diese Miner keinen Wert mehr darin, dass sie die Datei speichern. Und dann können die einfach wegwerfen. Also sie haben sowas wie einen Zeitstempel da drauf, wann die Dateien verfallen vom Wert. Naja, und die Probleme, die ich an Filecoin sehe, das ist halt, die haben immer noch diesen Proof of Work von Bitcoin, wo die eben einfach versuchen, Hashes zu invertieren. Und haben nur zusätzlich noch diesen Proof of Retrievability. Und naja, diese Broadcasts, die macht man eben irgendwie die ganze Zeit, ja. Und das würde, also die haben es noch nicht implementiert, aber es würde wahrscheinlich nicht skalieren, weil dadurch werden eben die ganze Zeit riesige Dateien in diesem Netzwerk dann umhergeschickt. Und was die eben als Designentscheidung haben, dass die Dateien ein Verfallsdatum haben, nachdem die einfach keinen Wert mehr haben und dann zerfallen, das sehe ich persönlich als Problem, weil ich meine, normalerweise will man ja Dateien irgendwie behalten und nicht einfach die für Geld irgendwo hinschicken und dann sterben die irgendwann, das ist ja schlecht. Ja, und ich habe mir da was überlegt, da schreibe ich momentan meine Dissertation drüber, das heißt Coppercoin und das ist natürlich viel besser als Filecoin und macht alles besser, was die gemacht haben und naja, eben bei Filecoin, da hatten wir immer noch diesen Proof of Work. Und ich sag ja, der Proof of Work, wie in Bitcoin, das ist totale Energieverschwendung. Das heißt, ich versuche einen reinen Proof of Retrievability zu machen. Oder, wenn ich das nicht schaffe, dann versuche ich eben noch einen Proof of Stake dahin zu machen. Also Proof of Stake, haben wir vorher gesagt, braucht eigentlich auch keine Rechenzeit und funktioniert relativ leichtgewichtig. Die andere Idee ist, dass diese Broadcasts, die haben wir in Filecoin eigentlich die ganze Zeit und ich sag, das skaliert nicht. Deswegen mache ich dieses GET nicht als Transaktion in dieser Blockchain, sondern ich mache das separat in dem Peer-to-Peer-Netz, das darunter liegt. Weil dadurch habe ich eben Routing und ich habe eine einzelne Adressierung von den Minern und dann weiß ich vielleicht auch, wer was speichert oder so oder wenigstens, wo ich die Datei anfragen muss. Und dadurch kann ich dann eben die Datei viel besser routen und gehe viel, viel schonender mit diesen Ressourcen um. Und die dritte Idee ist, dass ich eben nicht so ein implizites Verfallsdatum dann in Dateien drin habe, dass die irgendwann einfach kaputt gehen und niemand speichert die mehr, weil er keinen Vorteil mehr davon hat, sondern dass ich einfach eine zusätzliche Transaktion habe, die heißt Delete. Ja, und jetzt ist die Frage, warum sollte man Dateien überhaupt löschen? Was bringt mir das? Und bei mir ist das so gelöst, ich habe eben nur noch diese zwei zusätzlichen Transaktionen. Ich habe ein Put und ein Delete. Und bei diesem Put, da habe ich eben Coppercoins, die in dieser Transaktion dann gelockt werden. und dann kann man dann nicht mehr darauf zugreifen, bevor man nicht die Datei wieder gelöscht hat. Und durch diese Delete-Transaktion werden die Coins, die in der Put-Transaktion praktisch eingeschlossen wurden, die kann man danach wieder ausgeben. Und dadurch sage ich eben, dass die Leute ihre Dateien auch irgendwann löschen wollen, dass die dann wieder Geld zurückbekommen. Ansonsten sagen die einfach, ja, ich speichere alles die ganze Zeit, das sind ja nur irgendwelche Miner, das bin ja nicht ich, der das speichert, und macht dann einfach den Speicher von denen voll. Und durch dieses Delete haben die eben ökonomische Anreize, nee, nicht durch das Delete, sondern durch diese Log-Transaktion haben die ökonomische Anreize, dass die ihre, ja, dass die praktisch wieder dafür gezahlt werden, dass sie ihre Dateien löschen. Ja. Und so als Zusammenfassung würde ich eben sagen, aus diesem Bitcoin, das ist nicht nur ein Währungssystem, sondern inzwischen kann man das eigentlich für fast alles nutzen. Es gibt zum Beispiel BitMessage, das ist so ein Instant-Messaging-Protokoll darüber. Es gibt Ethereum, das macht beliebige Berechnungen auf der also auf ihrer eigenen Blockchain dann. Und es gibt da ganz, ganz viele Derivate. Und ich sag eben, ja, ich mache einen verteilten Speicher. Und ich mache einen verteilten Speicher mit Bezahlung, so wie Dropbox, nur eben dezentral. Und dass ich die auch wirklich zahlen kann, dass die nicht irgendwie von Werbung und Userdaten leben. Und naja, ich behaupte, dass das bei mir auch weniger Volatilität hat, weil es einen Gegenwert hat, nämlich diese Dateien selber. Das ist nicht mehr so, dass man irgendwie Rechenleistung irgendwo reinbläst und die verschwindet dann, sondern man sagt eben, ich habe Dateien und die habe ich gespeichert und das ist so der Gegenwert zu diesen Coppercoins dann. Naja, und die offene Frage ist natürlich, in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk muss man auch irgendwie noch Anonymität garantiert und jetzt nicht mehr nur für Transaktionen, sondern zusätzlich auch noch für diese Files. Weil vielleicht will ich nicht, dass man weiß, wo bestimmte Files eben gespeichert werden, also so eine Art von Zensurresistenz. Ja, und damit wäre ich auch schon zu Ende mit meinem Vortrag. Gibt es denn noch Fragen dazu?
Ja, hallo, erstmal schöner Vortrag, danke. Ich wollte dich fragen, ob dir die Diskussion um Proof-of-Stake-Coins bekannt ist, so mit Nothing at Stake und so. Also die sind ja durchaus Stake ist ja sehr umstritten, ob das überhaupt Sinn macht, weil du im Prinzip nicht eine Permanent Nobility hast. Also Leute, die einen Coin gegründet haben, können irgendwann sich entschließen, alles zu ändern. Wie planst du damit umzugehen?
Also erstmal vielen Dank für die Frage. Bei diesem Nothing-at-Stake-Problem, da geht es eben darum, dass dieses Abstimmen, das hat keinen Aufwand mehr. Weil, naja, ich kann halt entweder abstimmen oder ich kann nicht abstimmen, aber ich verbrenne eben keine CPU-Ressourcen mehr. Und das Problem ist, dass man dann einfach öfters abstimmen könnte. Und bei mir ist es so, dass ich ja nicht nur rein Proof-of-Stake habe, sondern ich habe ja zusätzlich noch diese Dateien. Und diese Dateien sind ja eigentlich trotzdem Aufwand, weil ich muss die speichern. Und deswegen bin ich der Meinung, dass dieses Nothing-at-Stake-Problem, dieser Angriff, der funktioniert bei mir nicht. Also es ist nur bei reinen Proof-of-Stake-Währungen, wie eben bei diesen Peercoin. Beantwortest du deine Frage?
Das ist auf jeden Fall mal eine Idee. Wie weit ist denn deine Implementierung? Hast du Plan, das überhaupt zu implementieren oder ist das nur oder Plan, das nur aufzuschreiben?
Ich plane das schon zu implementieren. Also ich werde jetzt ja auch dafür gezahlt, von daher mache ich das schon.
Mich hat etwas irritiert, dass einerseits die Coppercoin quasi zusammenhängt mit den Daten, die gespeichert sind, weil wenn man eine Datei quasi speichert in dieser Währung, dann ist daran die Währung gebunden. Andererseits aber das Minen darüber funktionieren soll, dass man nachweist, eine Datei gespeichert zu haben. Das heißt, die Währung ist quasi gleichzeitig auch gespeicherte Datei mal Zeit. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Also einerseits entspricht ja ein bestimmter Betrag von Coppercoins quasi einer bestimmten Menge an Dateien, die man speichern kann, weil man diese Coppercoins binden könnte, darin in so einer Put-Transaktion eine Datei abzulegen. Andererseits soll ja der Proof of Work quasi ersetzt werden dadurch, dass man beweist, eine bestimmte Datei zu einem bestimmten Zeitpunkt gespeichert zu haben. Wenn die Coins nur direkt quasi mit der Menge an Daten übereinstimmen würden, könnte ich ja sagen, ich habe einen bestimmten Speicher und nehme Dateien an, speichere die, bekomme dadurch Coins und dann lösche ich einfach alles, weil ich habe ja die Coins.
Ja, genau.
In irgendeiner Art und Weise muss das ja auch an die Zeit gekoppelt sein.
Ja, das ist ja eben bei dieser Blockchain, da kommt ja nicht nur einmal ein Block dazu, sondern da kommt eben immer öfters ein Block dazu. Und pro Block wird praktisch von dieser Blockchain eine Datei zufällig ausgesucht, zum Beispiel durch einen Hash oder sowas. Und das ist ja sowas wie so eine Challenge eigentlich. Und also bei Bitcoin selber, da habe ich als Challenge eben auch den Hash vom vorherigen Block. Und die Frage ist, wer findet jetzt eine Nonce, sodass der Hash von dem Gesamten kleiner ist als der Schwierigkeitsparameter. Und bei mir wäre die Challenge halt irgendwie, der zeigt auf eine Datei, diese Datei hier. Und derjenige, der beweisen kann, dass er diese Datei gespeichert hat, der kann eben diesen neuen Block erzeugen. Und in diesem neuen Block ist dann eben implizit schon eine neue Challenge und sagt, diese Datei hier oben. Und derjenige, der diese dann beweisen kann, der kann dann den nächsten Block erzeugen. Und es kann natürlich sein, dass ich jetzt sage, ja, die Datei, die habe ich jetzt gerade gespeichert und ich habe jetzt da so einen Block gemacht und jetzt brauche ich das ja nicht mehr, jetzt lösche ich das. Aber das funktioniert ja nicht, weil in dem nächsten Block kann der vielleicht auch auf die gleiche Datei zeigen. Das weiß ich ja im Voraus nicht. Und dann müsste ich praktisch nochmal beweisen, dass ich die gespeichert hätte. Also dieser Mining Reward, der garantiert eigentlich nur, dass man zu einer bestimmten Zeit die Datei gespeichert hatte. Also man hat keine wirklich starken Speichergarantien, sondern man hat nur ökonomische Anreize, dass die Datei gespeichert wird.
Ich würde da vielleicht gerade mal kurz anschließen, weil ich habe Thema Speichergarantien, wie sieht das mit Redundanzen drin aus? Kann ich mich irgendwie darauf verlassen, dass die Sachen verteilt irgendwie sicher gespeichert sind oder dass sie halt ausreichend oft repliziert sind, falls irgendwie so, keine Ahnung, falls irgendwas passiert, schlicht und ergreifend. Also wie sicher sind die Sachen, wenn sie da erstmal drin sind, sozusagen? Gibt es irgendwelche Garantien?
Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, das sind auch sehr viele Parameter, an denen man herumspielen will. Also ganz am Anfang ist eben, ich habe irgendwie eine Datei, die schicke ich ins Netzwerk und dann muss man eben über die das beweisen, dass man die hat. Und wenn es eben wenig Dateien sind, dann wird die schon irgendwo gespeichert sein. Und natürlich ist es immer so, dass dieses Netzwerk irgendwie endlich einen Speicherplatz hat. Und die Idee ist eben, dass die Anzahl der Coppercoins nicht wesentlich stärker wachsen sollte, wie der verfügbare Speicher im Netzwerk. Weil ich habe eben tatsächlich diese Put-Transaktionen, in denen ich irgendwelche Coppercoins dann immer lock. Und da bekomme ich ja Speicher dann praktisch dafür. Und wenn ich jetzt eben zu viele Put-Transaktionen machen könnte, dann würde ich mehr Dateien speichern, als Speicher verfügbar ist. Und das würde dann natürlich nicht funktionieren.
Ja, da würde ich gern nochmal anschließen. Du hattest ja schon gesagt, es gab ja dieses vorige Konzept, wo es diese Vergänglichkeit gibt von den Dateien. Wäre es dann nicht, wenn man so eine dauerhafte Speicherung haben möchte, denkbar, dass man irgendwie so ein Alive-Signal, sag ich jetzt mal, was irgendwie zeitlich veränderlich ist von der Datei, immer wieder abfragt und damit auch die Leute, die der Datei halten, belohnt irgendwie.
Ja, das würde, glaube ich, funktionieren.
Also es muss natürlich wieder veränderbar sein, der darf ja nicht dasselbe wieder sozusagen zur Abprüfung schicken.
Mhm, ja. Ja, aber das ist ja sowas Ähnliches wie dieser Proof of Retrievability, den ich dann mache, weil das ist ja eigentlich genau dieser Beweis, dass ich eine Datei gespeichert habe. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und vielen Dank.